In dieser Folge geht es um eine Therapie, die viele nicht kennen, die aber für Frauen in den Wechseljahren entscheidend sein kann. EMDR. Eine Methode aus der Traumatherapie, die hilft, belastende Erfahrungen im Gehirn neu zu verarbeiten. Warum das wichtig ist? Weil viele Beschwerden in den Wechseljahren, Unruhe, Angst, Schlafprobleme oder das Gefühl, sich selbst zu verlieren, nicht nur hormonell sind, sondern oft mit etwas zu tun haben, das viel früher begonnen hat. Unverarbeiteter Stress, der im System geblieben ist, zum Beispiel. Wir sprechen mit Dr. Susanne Altmaier. Sie ist Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, spezialisiert auf Psychotraumatologie und arbeitet seit vielen Jahren mit EMDR. Wir klären, was passiert bei EMDR, für wen ist es sinnvoll und warum kommt in dieser Lebensphase oft hoch, was lange ruhig war. Wir freuen uns sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Susanne Altmaier.
Liebe Susanne, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Und vielleicht stellst du dich einmal für unsere Zuhörer vor.
Genau. Mein Name ist Susanne Altmaier. Ich bin 62 Jahre alt und Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Neurologin, systemische Medizinerin, EMDR-Therapeutin. Und ich bin jetzt hier im Gezeitenhaus Schloss Eichholz in Wesseling und leite hier seit 2016 die Klinik, das ist jetzt ein komplizierter Name, für psychosomatische Medizin, Psychotraumatologie und EMDR. Und das Tolle ist, dass ich die Gelegenheit hatte, mit Kollegen diese Klinik aufzubauen. Wir haben uns eben vor 10 Jahren, war das ja ziemlich genau, überlegt, dass so eine Klinik wichtig wäre für Menschen mit psychotraumatologischem Hintergrund, die also was Schlimmes erlebt haben in ihrem Leben. Und ein besonderes Behandlungsangebot eben zu machen mit psychotraumatologischen Methoden und EMDR vor allem.
Okay, sehr interessant. Und wie bist du denn persönlich zu EMDR gekommen und wer hat die Methode ursprünglich entwickelt?
EMDR ist ja so eins dieser schrecklichen Abkürzungswörter, ne? Und es heißt auch wirklich was ganz Langes, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Habe ich lange für geübt, um das zu können. Das ist eine traumatherapeutische Methode. Und ich habe die kennengelernt so Mitte, Ende der 90er. Damals habe ich im Universitätsklinikum Aachen in der Psychosomatik gearbeitet. Und wir haben da eine Traumaambulanz eröffnet, eine der frühen Traumaambulanzen in Deutschland. Und irgendwann sagte ein Kollege, ah, es gibt da so ein neues Verfahren, das ist ganz vielversprechend. Mit Augenbewegungen wird da gearbeitet. Und ich kann mich noch sehr genau an meinen ersten Gedanken erinnern. Ich dachte, was ist denn das jetzt schon wieder für ein esoterischer Quatsch? Weil ich mir da gar nicht vorstellen konnte, dass Augenbewegungen jetzt da irgendwie was bringen. Und dann haben das aber Kollegen gemacht, die ich irgendwie ganz gut fand und seriös fand. Und dann habe ich mir mal eine Fortbildung angeguckt. 2000 war das bei Arne Hofmann, das weiß ich noch, in Lindau. Und habe dann gesehen, oh, das ist ja richtig gut, was die da machen. Das hat Hand und Fuß. Das entspricht auch sehr meiner systemischen Sichtweise, die ich von Psychotherapie so habe. Und habe es dann selber gelernt. Das ist so der Hintergrund. Und habe gemerkt, dass das ein sehr, sehr sinnvolles, gutes Verfahren ist. Ganz interessant, wie es entdeckt wurde. Das war nämlich auch eine Dame, die Francine Shapiro, ist eine Anglizistin und Psychologin, die Ende der 80er in USA, der ging es nicht gut, die hatte irgendwie ein Problem, ich glaube, die war erkrankt und hat gemerkt, als sie durch den Park spaziert ist, an diese Krankheit gedacht hat, dass sie da plötzlich Augenbewegungen machte, also ihr selber ist das aufgefallen und dass es ihr dann irgendwie besser ging, dass die Belastung irgendwie abnahm. Das war eine sehr neugierige Person und dann dachte sie, das muss ich irgendwie mal untersuchen. Hat das dann erst mit Freunden, Familienangehörigen, dann mit Patienten gemacht und hat gemerkt, ah, das nutzt ja etwas. Da verändert sich die subjektiv erlebte Belastung. Die war gut vernetzt, hat das vielen Leuten erzählt. Große Skepsis, ne? In Palo Alto war die tätig. Große Skepsis, was dazu geführt hat, dass eine ganz rege Forschungstätigkeit begann. Ne? Also es gab viele Forschungen dazu. EMDR ist eins der besterforschtesten Methoden, die es gibt oder Verfahren sogar. Das Interessante war, die haben lange nicht gewusst, warum es wirkt, aber man hat ganz deutlich gesehen, es wirkt. Ja, also erstmal so bei Kriegsveteranen, Menschen, die Unfälle, schlimme Katastrophen erlebt haben. Und dann hat sie das ausgeweitet, hat da viel zu geforscht, publiziert. Und mein werter Kollege Dr. Arne Hofmann, ein deutscher Internist, der war dann Ende der 80er, Anfang der 90er da, interessanterweise, um in Palo Alto systemische Therapie kennenzulernen. Und eine Etage über den Systemiker, da saß Frau Shapiro. Und dann hat er dieses Verfahren kennengelernt, fand das super interessant, hat das gelernt und dann mit nach Deutschland gebracht, praktisch. Also, und das Tolle hier ist ja, wir arbeiten eng mit Arne Hofmann zusammen. Er hat mir von Anfang an geholfen, diese Klinik auch mitzuentwickeln. Es war sogar ursprünglich seine Idee, dass es hier eine Klinik gibt, wo vor allem mit EMDR gearbeitet wird. Und das ist natürlich ein ganz, ja, spannender Background, ne, der dann so entstanden ist.
Das ist ja eine super spannende Geschichte. Also finde ich, was hat man denn rausgefunden, woran das liegt, dass man mit den Augen sich bewegt und dadurch in diesen Entspannungszustand kommt? Wie ist diese Verbindung?
Seit 2019 hat man da eine Idee von, warum das so ist. Und zwar gab es da eine koreanische Forschergruppe, die das untersucht hat. Und zwar bei Mäusen. Also ist ja ein gängiges verhaltenstherapeutisches Experiment, dass bei Mäusen so eine Angstreaktion induziert wird. Also die hören ein Klöckchen und kriegen dann immer einen Stromschlag. Ne? Und dann verbinden sie irgendwann das Klöckchen allein schon mit Angst. Und dann guckt man, wie lange dauert es, bis sie diese Angstreaktion wieder verlieren, wenn kein Stromschlag kommt. So, da hat man eben so eine Gruppe von diesen armen Mäusen da so konditioniert, dass die da diese Angst entwickelt haben. Und dann hat man drei Gruppen gemacht. Eine Gruppe hat man ganz normal behandelt, eine Gruppe wurde so Lichtreizen ausgesetzt und eine Gruppe wurde EMDR ausgesetzt. Das heißt, die waren in so einem Zylinder und egal, wo sie hingeguckt haben, haben die immer bilaterale Stimulation mit Licht bekommen. Und die waren auch noch optogenetisch behandelt. Das bedeutet, man konnte genau sehen, welche Nervenzellen reagieren. Und man hat tatsächlich festgestellt, zum einen, erstens, die EMDR-Mäuse, die waren am schnellsten wieder gesund. Also die haben die Angstreaktion eindeutig am schnellsten wieder verloren. Das zweite Ergebnis war, da wurde eine ganz bestimmte Nervenbahn sehr, sehr stark angesprochen. Und zwar war das eine Verbindung zwischen der sogenannten oberen Vierhügelplatte über Thalamus, Amygdala. Das sind jetzt alles so Fremdwörter. Aber letztendlich, was passiert ist, ist, dass in der Amygdala Furchtneurone blockiert worden sind. Das heißt, wenn die diese bilaterale Stimulation hatten, dann haben die keine Angst mehr gespürt. Also schnellerer Herzschlag, Schwitzen, die Haare sträuben sich, nicht? Das war blockiert. Und das ist das, was auch bei Menschen passiert. Also ein Mensch ist so einer Situation in seiner Vorstellung, der stellt sich das vor, diese angsteinflößende, diese traumatische Situation. Und er macht EMDR währenddessen und die Furchtneurone feuern nicht mehr. Das heißt, man hat keine körperliche Angsterfahrung mehr. Und am allermeisten überzeugt uns Menschen unbewusst das, was unser Körper sagt.
Das bedeutet ja, dass die Angst eigentlich dann entsteht durch eine körperliche Reaktion.
Ja, die entsteht auch durch Gedanken, aber das ist ja ganz schnell immer mit dem Körper verbunden. Und was kann man gar nicht so genau sagen. Also, und dieser Kreislauf, der ist da an der Stelle unterbrochen. Pathogene Erinnerungen bedeutet leidvolle Erinnerungen. Die haben das Charakteristikum, dass sie biologisch aktiv sind. Das heißt, wenn ich mich daran erinnere, habe ich eine Körperreaktion. Und wenn ich eine Körperreaktion habe, dann fühlt es sich so an, als wäre es gerade jetzt. obwohl es schon 20 Jahre her ist oder 10 Jahre oder ein Jahr oder 40. Ne? So. Wenn die aber dann nicht mehr biologisch aktiv sind und dabei hilft halt EMDR, ja dann, ne? Dann ist es eine Erinnerung, die normal verdaut werden kann. Wo ich dann irgendwann weiß, ah ja, das habe ich erlebt, das war in meinem Leben, aber gut, das ist lange her. Ich habe es ja überstanden. Das ist cool, ne?
Ja, super. Super spannend. Jetzt, ja. Was ist denn EMDR genau und wie wirkt es neurobiologisch?
Also EMDR, eben Eye Movement Desensitization and Reprocessing, ist ein Verfahren, das davon ausgeht, dass wir ein sogenanntes AIP-Modell der Erinnerungsverarbeitung haben. Das heißt, Adaptive Information Processing. Ne? Das heißt, wenn wir etwas erleben, dann gleicht unser Gehirn immer ab, was haben wir denn schon mal erlebt, was war so ähnlich, ah ja, das gehört dazu und so. Und dann wird das so eingeordnet in unsere innere Erlebenswelt. Ne? Ich sage dazu immer gern, das ist so der Erinnerungsverdauungsvorgang. Ne? So dass, da wird dann in unserer Hippocampus-Bibliothek nachher abgelegt. Wir wissen, das war, das haben wir erlebt. Das funktioniert super in der Regel. Ne? Das machen wir den ganzen Tag mit. Jetzt gibt es allerdings manchmal Erlebnisse, die sind so, dass sie mit großer Hilflosigkeit verbunden sind, wo wir eigentlich nicht wissen, wie sollen wir das jetzt verarbeiten. Ne? Also zum Beispiel, wenn jetzt es so eine Riesenüberschwemmung gibt oder das Haus brennt oder es hält uns jemand die Pistole an den Kopf oder ein kleines Kind, das 3 Monate alt ist und schreit und es wird in die Küche geschoben und keiner kümmert sich drum. Ne? Das sind Erlebnisse, wo wir nicht wissen, was wir machen sollen. Und da hilft sich unser Gehirn so, dass das erstmal abgespalten wird, damit wir jetzt nicht sterben müssen oder verzweifeln müssen, sondern puff, ne, das wird irgendwie abgespalten. Notfallprogramm praktisch. Funktioniert auch super in der Regel. So, wenn das dann vorbei ist, dann dauert es ein paar Stunden, ein paar Tage, manchmal auch ein paar Wochen und dann greift das doch noch, das AIP. Manchmal ist es aber so überwältigend, dass es nicht funktioniert. Ne? Und das ist bei, naja, so im Durchschnitt 30% der Fall. Ne? Bei manchen, bei Folterungen 50%, bei Unfällen 10%, aber so im Durchschnitt so 30%, da klappt es dann nicht. Und dann brauchen wir was, was dieses AIP wieder in Gang setzt. Und da ist EMDR eine Methode. Das ist praktisch ein Verfahren, das eben mit so einer bilateralen Stimulation arbeitet, entweder mit Augenbewegung, das geht aber auch mit Körperberührungen oder mit auditiven Reizen, also bilateral. Und es wird so gearbeitet, dass der Mensch immer mit einem Teil seines Gehirns in der Gegenwart ist und mit der anderen Teil in der Vergangenheit. Die Gegenwart wird garantiert dadurch, dass er im engen Kontakt mit dem Therapeuten ist und auch immer im Gespräch ist. Und dadurch kriegt man das wieder in Gang, sodass es nach einer Zeit dann verarbeitet werden kann und keine pathogene Erinnerung mehr ist.
Aber das bedeutet auch, dass man dann quasi im Nachhinein in dieser Situation nicht mehr hilflos ist, sondern eine Lösung findet?
Richtig. Und das war tatsächlich auch das, was mich am EMDR sehr früh sehr überzeugt hat. Natürlich werden die Menschen erstmal ganz normal befragt, ne? Und dann haben wir so eine AIP-Brille, sagen wir, auf, ne? Wo wir schon gucken, gibt es solche pathogene Erinnerungen vielleicht? Und dann wird in der Phase 2 eben geguckt, dass jemand gut vorbereitet wird, also dass wir auf seine Ressourcen achten. Hat derjenige genug Ressourcen? Wie kann man das auch noch fördern? Wie kann er es schaffen, gut eine Sitzung durchzugehen? Diagnostik wird gemacht. Und dann entscheidet man sich für eine Erinnerung, mit der man arbeiten will. Zum Beispiel eine junge Frau, die an der Tankstelle arbeitet und dann von 2 bewaffneten Männern bedroht wird. Und die war mal bei mir und da haben wir herausgearbeitet, der schlimmste Moment ist, als der die Pistole an ihren Kopf hält. Und dann guckt man mit dem Menschen, mit welchem Bild ist diese Erinnerung verbunden? Welches schlimmste Bild? Welchen schlimmsten Gedanken haben Sie, wenn Sie daran denken? Das wäre dann sowas wie, ich sterbe jetzt. Und dann sagt man, und das ist diese Stelle, die ich jetzt meine, was würden Sie denn in Zukunft, wenn Sie an diese Situation denken, lieber denken, anstelle von, ich sterbe jetzt? Und dann entwickelt man das mit dem Menschen zusammen. Das wäre dann sowas wie, ich habe es überlebt. Oder es ist vorbei. Ne? Oder Ähnliches. So, und dann geht man wieder zurück zu diesem Schlimmen und fragt dann noch Gefühle und so und fängt dann irgendwann an zu stimulieren. Aber ganz früh haben sie eben diesen positiven Alternativgedanken schon benannt. Ne? Das heißt, im Gehirn gibt es schon eine Vorstellung von, wie soll das eigentlich in Zukunft sein? Ich habe mal einen schlimmen Unfall gehabt in meinem Leben, habe ich kaum überlebt. Und wenn ich da heute dran denke, denke ich immer sofort, oh super. Ne? So, also ich habe keine pathogenen Erinnerungen daran. Und das ist eigentlich das Ziel, dass man dann dran denkt, boah, ich habe was Schlimmes erlebt. Aber ich bin hier und es ist gut, ne? So.
Das heißt, ich muss die Situation quasi immer noch irgendwie vor Augen haben, dass ich damit arbeiten kann. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, irgendwas ist da immer, ich weiß nicht, woran es liegt, dann kann man mit EMDR wahrscheinlich dann nicht arbeiten, ne?
Nee, das stimmt nicht. Inzwischen hat man gemerkt, es gibt eine Reihe anderer Sachen. Bei ganz, ganz vielen psychischen Erkrankungen spielen solche interaktionelle Erlebnisse eine Rolle. Zum Beispiel, das machen wir hier auch, man kann mit depressiven Erkrankungen sehr gut mit EMDR arbeiten. Nun ist es zum einen so, dass depressive Erkrankungen, vor allem chronische, stark ausgeprägte, oft entstehen, wenn man unschöne Erlebnisse hatte. Bindungstraumata, Vernachlässigungstraumata, ne? Also Vernachlässigungssituationen, wenn man viel allein gelassen wurde oder abfällig behandelt wurde in seiner Kindheit, dann treten Depressionen einfach deutlich häufiger auf. Wir arbeiten aber mit Depressionen nicht nur damit, sondern wir arbeiten mit anderen Sachen, zum Beispiel sogenannte Episodenauslöser. Also was ist passiert, bevor so eine depressive Episode angefangen hat? Weil typischerweise verlaufen die ja so in solchen Phasen und dann ist es auch mal wieder gut und dann kommt es wieder. Und das sind dann interessanterweise oft Situationen, die mit Demütigung, Verlassenheit, Kränkung und so einhergehen. Das korrespondiert natürlich auch oft mit so Kindheitserlebnissen. Aber man arbeitet dann damit. Also zum Beispiel, es war ein Telefonat mit der Schwiegermutter, die wieder so abfällig über einen geredet hat. Oder am Arbeitsplatz, der Chef hat einen wieder schlecht behandelt. Oder die Freundin hat sich von einem getrennt. Ne? Also man arbeitet mit ganz konkreten Sachen. Oder wir arbeiten dann mit negativen Überzeugungssystemen. Ich bin nur was wert, wenn ich ganz viel leiste. Das wäre sowas Typisches, ne? So. Und die gehen dann oft einher mit sogenannten Beweiserinnerungen. Woher weiß denn ein Mensch überhaupt, dass das so ist? Womit verbindet er das, ne? Also, da ist ganz viel Tolles entwickelt worden. Und damit kann man auch wunderbar mit EMDR arbeiten. Oder in der Schule. Demütigungskränkungserlebnisse, ne, die wie festgebrannt sind. Und ich habe das früher nicht gedacht. Ich habe immer gedacht, man kann an den Wurzeln psychotherapeutisch nicht arbeiten. Seit ich EMDR kenne, hat sich da meine Meinung geändert. Das ist tatsächlich Wurzelarbeit, ne? So. Es ist aber nicht nur EMDR, es ist der Rahmen, die Beziehung, die Art von Beziehungsaufnahme, die wir aber tatsächlich im EMDR mit Menschen auch haben. Deshalb hat mich das auch so begeistert am Anfang, weil ich war ja sehr systemisch eingestellt. Also systemische Therapie bedeutet ja, die Kontexte sind wichtig, in denen Störung entsteht oder in denen Verhalten sich ereignet. Die Kontexte, in denen wir leben, in denen wir lieben, in denen wir arbeiten, die inneren Kontexte, ne? Also wir sind so unsere inneren Systeme so organisiert und ich wurde praktischerweise gefragt, ob ich hier diese Chefstelle übernehmen will, wo viel mit EMDR gearbeitet wird und das hat mich sehr fasziniert. Ich habe dann aber gesagt, ich mache das unter einer Bedingung, wenn ich systemisch arbeiten darf. Und dann war das ja so ein Experiment, ne? Wie kombiniere ich das eigentlich, systemische Therapie mit EMDR? Und jetzt, ich habe es schon früher geahnt, aber nach 10 Jahren kann ich wirklich sagen, Experiment gelungen. Das ist wirklich eine gute Idee, das zusammen zu machen. Und ich glaube, dass die PatientInnen sehr profitieren. Und wir, die hier arbeiten, schaffen es dadurch auch, so psychohygienisch mit uns selbst umzugehen, dass wir das auch leisten können. Also wir haben hier wirklich schwer kranke Menschen, komplexe posttraumatische Belastungsstörungen, dissoziative Störungen. Das ist echt nicht so ohne. Ne? Das ist bewundernswert, wie diese Menschen ihr Leben bisher gemeistert haben. Und es ist kein Wunder, dass sie dann an Grenzen kommen. Viele, die schlimme Kindheitsgeschichten haben, gruselig, wirklich. Ne? Diese ganzen Opfer dieser pädophilen Ringe, die müssen ja irgendwo sein. Und viele von denen haben es irgendwie geschafft, gute Leben zu führen. Aber dass die Seele noch verwundet ist, das ist ja irgendwie kein Wunder.
Das sind ja alles Fälle, die wir kennen, wo sich ja jeder auch vorstellen kann, dass das natürlich dramatisch ist, auch für die Gesellschaft, wenn die Menschen nicht behandelt werden. Ne? Also das ist einfach ein Trauma, was ganz tief sitzt, so eine Verwundung und Verletztheit. Aber es gibt ja auch so viele Menschen, die gar nicht wissen, dass sie ein Trauma haben, weil sie eben zum Beispiel in der Kindheit nicht Fürsorge bekommen haben. Und dann denken sie dann vielleicht, ja gut, ich habe jetzt keine Folter erlebt, bin ich im Krieg gewesen, bin ich geschlagen worden. Bei mir waren sie einfach nur nicht so richtig nett zu mir oder ich wurde ein bisschen vernachlässigt oder meine Mutter hatte Depressionen oder diese Themen. Und das ist ja natürlich für die Gesellschaft auch extrem schädlich, weil diese Menschen ja wahrscheinlich noch nicht mal wissen, dass sie sich eigentlich um sich kümmern müssten, oder?
Ja, ich glaube, es wäre sowieso eine gute Idee, wenn wir uns alle gut um uns selbst und umeinander kümmern. Also das finde ich sowieso wichtig. Aber es ist so, es kriegt nicht jeder ein Trauma davon. Wir haben viele Selbstheilungskräfte und auch unter schwierigen Bedingungen, viele schaffen es auch ohne Trauma davon zu kommen und ohne psychische Erkrankung. Aber hinter vielen psychischen Erkrankungen, Depressionen, Ängsten, so stecken solche traumatischen Erlebnisse auch. Und es ist gut, wenn darüber gesprochen wird. Es ist auch gut, wenn über dieses Phänomen der Dissoziation mehr Aufklärung ist. Das haben nämlich auch ganz viele. Also Dissoziation ist ein Zustand der Abspaltung, ne, wo verschiedene Zustände abgespalten sind, die nicht dem Bewusstsein jetzt direkt zugänglich sind. Nur ein Beispiel, die Personalisation zum Beispiel. Man hat das Gefühl, man ist gar nicht man selbst. Man ist außer sich, außerhalb seines Körpers oder man schwebt da oben oder man hat keine Gefühle mehr oder die Zeit, die Realisation, das Umfeld ist ganz verändert oder die Sachen sind irgendwie größer oder kleiner. Im Extrem ist es halt so, dass man plötzlich sich an einem anderen Ort wiederfindet, in einer anderen Stadt. Ne? Dissoziative Fugue heißt das zum Beispiel. Ganz komisch, schämen sich die Leute furchtbar. Und es geht natürlich oft einher mit, dass man denkt, man hätte jetzt eine Schizophrenie. Aber ein gewisser Anteil hat gar keine Schizophrenie, sondern hat sowas. Ne? Und wir alle sind auch ein bisschen dissoziativ. Wir alle haben in so einem gewissen Fragebogen so 5%. Das bedeutet, wir erinnern uns manchmal nicht dran, neben einer Autobahnausfahrt jetzt nicht richtig, weil wir Tag geträumt haben. Aber Menschen mit psychischen Erkrankungen haben dann Werte von über 10, 20, 30, 50. Ist aber vielen, auch Psychiatern, gar nicht so bekannt. Aber auch da kann man, wenn man eine gute Beziehung aufbaut, sehr gut mitarbeiten. Eins dieser Bücher von mir, das heißt ja eben die EMDR-Intensivtherapie, da habe ich mal mit einer Frau in einer Woche 27 Stunden gearbeitet, ne, in 5 Tagen. Die hatte ganz viel Schlimmes erlebt in ihrem Leben, hat es aber irgendwie geschafft, über 40 Jahre alt zu werden, einen guten Beruf zu haben, einen guten Freundeskreis zu haben. Und das Problem war, dass die dann aber vermehrt so medizinische Untersuchungen hatte. Man wird ja älter, man wird kränker. Wo dann immer dichter Körperkontakt dann war, gynäkologisch, und es ist auch einiges unschön gelaufen in irgendwelchen Notfallambulanzen, und dann in so dissoziative Dauerzustände gekommen ist, ne, wo die dann nicht mehr arbeiten konnte und nichts, und also wo sie richtig durch diese frühen schlimmen Kindheitserlebnisse aus ihrem Leben wieder gerissen war und was ambulant irgendwie nicht gut zu handeln war. Und wo mich dann der Kollege gebeten hat, ob wir das hier nicht machen könnten. Und das hat super geholfen. Und die hatte keinen dissoziativen Zustand während dieser Woche. Wir haben das gut vorbereitet. Und das ist natürlich gut und eine beglückende Erfahrung auch.
Du hattest das gerade schon so ein bisschen erläutert. Also für welche Themen wird EMDR denn heute eingesetzt? Geht es da nur um die großen Traumata, über die wir gerade gesprochen haben, mit Folter und Ähnlichem? Oder können auch sogenannte Mikrotraumata, wird das da auch eingesetzt?
In Deutschland ist es so, dass es sozialrechtlich anerkannt ist als Methode, bis jetzt nur für posttraumatische Belastungsstörung. Sozialrechtlich anerkannt bedeutet immer, das wird von den Krankenkassen bezahlt. So. International ist es schon viel weiter anerkannt. Also wir in Deutschland sind da noch nicht sehr weit. Wir hier in der Klinik können das aber, wenn die Patienten einverstanden sind, auch bei Depressionen eben anwenden. Man kann das bei allen pathogenen Erinnerungen anwenden. Also bei Sucht wird es erfolgreich angewandt, bei Craving, bei Depressionen, wie gesagt, bei Bindungstraumata, bei Schmerzen gibt es gute Erfahrungen, bei belastenden Dingen, ne? Wenn man irgendwas erlebt, was einem nachhängt, ne? So eine Kränkungssituation und so. Sowas kriegt man wunderbar mit EMDR weg. Ganz, ganz große Range eigentlich. Auch, das ist auch total interessant, es gibt eine Studie, an die ich gerade denke, Jugendliche mit einer Rheumaerkrankung, die mit Methotrexat behandelt werden. Na, Methotrexat ist so ein Chemotherapeutikum, eigentlich auf Vitaminbasis, aber macht viel Angst, kann auch viele Nebenwirkungen haben. Und es sind da viele Methotrexat-Allergien aufgetreten, was man sich gar nicht so richtig erklären konnte. Ängste und Allergien. Und die hat man mit EMDR behandelt und dann konnten die mit Methotrexat behandelt werden und haben nicht mehr diese Ängste und Allergien gehabt. Ja? Also das heißt, wenn wir Angst, Panik haben, dann heilen wir nicht so gut. Ne? Das ist sehr von Nachteil. Und wenn diese Angst herabgesetzt werden kann, ne, dann beruhigt sich das Immunsystem und dann haben wir weniger Nebenwirkungen. Das heißt, für eine Reihe von körperlichen Erkrankungen, die psychische Folgen haben, ist das super einsetzbar. Ne? Und ich kenne einige Hausärzte, die das machen und das ist wunderbar. Das ist wirklich wunderbar, weil diese psychischen Aufrupfsachen dann wegkommen und dann wirken die Medikamente besser. Das muss man sagen, weil das Immunsystem sich beruhigt. Wir sind ja immer Psyche und Körper auch und auch noch Sozialsystem. Also ihr kennt den Placebo-Effekt, der ist ja enorm. Also Antidepressiva, größtenteils Placebo-Effekt, will ich mal behaupten. Finde ich ganz kritisch, dass sie so viel gegeben werden, weil die, wenn man sie wieder absetzt, Absetzphänomene machen, die dann dazu führen, dass die Leute die weiternehmen. Aber eigentlich helfen sie gar nicht viel. Ne? So. Und EMDR ist in allen diesen Bereichen wirklich eine gute Sache.
Mal ganz kurz nachgefragt, Panikattacke bei zum Beispiel Teenagern oder sowas, ist das gerade?
Ja, Angst ist sehr gut, machen wir viel. Ja, so.
Und wo du gerade von Rheuma gesprochen hast, jetzt ging es ja in Verbindung eben mit dem Medikament, aber kann man bei Rheuma-Beschwerden und Rheumaschmerzen auch was machen?
Die Schmerzen, die durch das Rheuma verursacht werden, nicht. Ne? So, also höchstens die Verarbeitung. Aber es kommen ja oft noch eine Menge anderer Sachen, die sich dann aufpropfen. Also so ein Trivialspruch ist da, man hat ja oft Läuse und Flöhe. Ne? Ängste machen natürlich auch Schmerzen, das wissen wir ja auch. Und viel wird über den Körper ausgedrückt. Ne? Und je nachdem, wie die Menschen gelernt haben, ihre Emotionen wahrzunehmen oder auszudrücken, das gibt es ja auch nicht so selten. Es gibt Familien, da wird über Gefühle nicht gesprochen, da lernt man auch wenig über Gefühle. Oder da zählen Gefühle auch nicht. Und dann ist das manchmal so, dass sich Gefühle dann körperlich äußern. Ne? Wenn die Seele schweigt, spricht der Körper. Ist auch ein schlauer Spruch, der da oft passt. So, und das ist natürlich auch mit EMDR beeinflussbar. Ist ganz, ganz schön.
Wo du gerade gesagt hast, wo es überall wirkt, gibt es dann auch Bereiche, wo es nicht wirkt, wo es nicht hilft?
Also wir würden jetzt EMDR nicht machen mit jemand, der in einer paranoiden Psychose ist, ne? Also in einem psychotischen Schub oder so. Und jemand, der jetzt hochsuizidal ist, mit dem würden wir das auch nicht machen. Ne? Da muss man andere Dinge beachten. Aber tatsächlich kann ich wenig sagen, wo es nicht wirkt. Ne? So. Das ist mit das Überzeugendste, was ich so kenne. Also, dass man wirklich auch Menschen mit komplexer posttraumatischer Belastungsstörung helfen kann.
Wie schnell wirkt denn in der Regel EMDR und wie nachhaltig sind die Effekte?
Mhm.
Also wie lange hält das vor?
Im Idealfall sofort. Also manchmal wirkt es ganz schnell. 1, 2, 3 Sitzungen. Das ist fantastisch. Bei so Monotraumata nennen wir das. Ne? Je komplexer, desto komplizierter natürlich. Ne? Die Patienten sind bei uns jetzt hier stationär 10 bis 12 Wochen im Durchschnitt, ne? Und haben so eine gewisse Dosis von EMDR, ne? Bis zu 15, 20 Sitzungen. Wir probieren das jetzt öfter aus, dass wir 20 Sitzungen in einer Woche machen und das hat oft eine sehr gute Wirkung. Also muss ich schon sagen, eine Dame mit einer rezidivierenden Depression, die sie auch schon ihr Leben lang hatte, die war 65, ne, und hatte alle möglichen Sachen schon gemacht. Und mit der habe ich bestimmt 30, 40 Sitzungen gemacht, ne, also über 2 Jahre und so. Der hat das auch geholfen, die war aber nicht symptomfrei. Ne? Das heißt, das bessert in so Fällen, aber das ist ja kein Wunderheilmittel. Jemand, der lange eine psychische Erkrankung hat, der war auch viel in Krankenhäusern, der hat viele unschöne Erlebnisse mit anderen Menschen auch gehabt, was zusätzlich ja belastet.
Viele Menschen haben ja Respekt vor der Konfrontation eben mit belastenden Erinnerungen. Ist EMDR sicher und kann man damit auch Schaden anrichten?
Man kann tatsächlich mit EMDR Schaden anrichten, dann, wenn man es nicht richtig kann. Ja? Und wenn der Therapeut, die Therapeutin da nicht gut ausgebildet sind. Da gibt es nämlich auch ganz interessante Studien. Man hat geguckt, wie ist der Behandlungserfolg im Vergleich dazu, wie gut geschult die Therapeuten mit EMDR sind. Und da gab es Therapeuten, die haben einen Workshop gemacht und haben dann mit EMDR gearbeitet. Dann ging es den Leuten schlechter als vorher. Da war ein negativer Behandlungserfolg. Und dann hat man geguckt, wie ist es, wenn die eine gute Ausbildung haben, mit Supervision auch regelmäßig, also die den Standards heute jetzt zum Beispiel der EMDR-Gesellschaft entspricht oder der EMTRIA, das ist die europäische Dachgesellschaft, dann ist es so, dass es richtig gute Behandlungserfolge hat. Überraschend gut sogar. Das heißt, je erfahrener die Therapeuten sind, desto besser sind die Behandlungserfolge. Deshalb ist es uns so wichtig, dass nur Therapeuten das machen, die eine gute Ausbildung haben. Das heißt, im Moment ist der Standard so, dass das approbierte PsychotherapeutInnen sein müssen, also psychologische oder ärztliche oder sozialpädagogische im Kinderbereich, Kinder- und Jugendbereich. Und dass die eine gute Ausbildung haben mit Supervision. Also die müssen approbiert sein und müssen dann diese Zusatzausbildung machen und dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite.
Okay, dann kommen wir zu dem, weswegen wir auch hier sind, nämlich diese wunderbaren Wechseljahre. Mhm. Der Sinn, also oder vielleicht auch die Sinnsuche, die in dieser Zeit halt auftritt, bringt Frauen ja manchmal vielleicht genau in die Situation, wo dann halt irgendwelche Ängste wieder hochkommen, wo Themen, schwierige Themen auch im Leben sind. Wie kann denn MDR da helfen? Also bei diesen schwierigen Situationen, die durch die Wechseljahre entstehen können?
Also ich glaube, es gibt mindestens 2 Ansatzpunkte. Der eine Punkt ist eben durch so Situationen, die man dann erlebt, die einen belasten. Also wo man merkt, boah, das ist irgendwas, das lässt mich jetzt nicht mehr los oder da bin ich irgendwie in meinem Selbstwert bedroht. Ne? Das zweite ist aber, was du eben auch gesagt hast, das ist ja schon eine Phase, wo manchmal so Altes wieder hochkommt. Ne? Also Themen, die vielleicht in der Familienzeit und auch in der Berufszeit verdrängt waren, die gar nicht jetzt so Raum genommen haben, die vielleicht im Hintergrund einen schon manchmal genervt haben, aber man hat gar keine Zeit gehabt, sich damit zu befassen, aber die dann so auftauchen und das lohnt sich auch sehr, da jemanden zu finden, der da behutsam mit umgeht und ja, vielleicht an die ein oder andere Wurzel mitgeht. Man muss nicht an alle Wurzeln wieder gehen. Wir haben ja ein sehr vernetztes Gehirn, ne? Das ist ja ganz schön miteinander vernetzt. Und wenn man bestimmte Themen gut bearbeitet, lösen sich manchmal auch andere mit auf, ne? Wenn ich manchmal mit Menschen EMDR mache und wir deuten da nie, wir interpretieren da auch nicht, sondern wir begleiten bei dem Prozess. Und die Menschen erzählen dann halt in bestimmten Abständen, was so in ihrem Kopf vorgeht, und du guckst dem Hirn bei der Heilung zu, ne? Also da kommen Assoziationsketten in Gang. Ist bei jedem Menschen anders, ist auch toll. Jeder hat so seine eigenen Wege, jeder hat ja auch ganz andere Erfahrungen gemacht. Und ja, das ist also für mich sehr, sehr schön. Ich sehe praktisch dem Selbstheilungssystem, das da wieder in Gang kommt, zu, wie es jetzt das verarbeitet, mit welchen Erinnerungen das verknüpft ist. Es gibt so eine schöne Metapher: beim EMDR ist man wie so ein Bergführer. Der Patient bestimmt den Weg, der sagt, woher er hin will. Und ich gehe nur mit und sage, da, an der Stelle ist vielleicht gut, mal ein bisschen langsam oder vielleicht mal hier noch, ne? Aber der Mensch sucht seinen Weg selber und er wählt ihn auch selber. Und ich bin, das ist auch die zweite Metapher, die ich da ganz wichtig finde, ich bin als Therapeutin das Ressourcentrüffelschwein, ne? Also ich helfe dabei, die Ressourcen zu sehen, zu entdecken, darauf hinzuweisen, ne? Weil das wollen wir ganz viel, dass die sich ihrer inneren Gärten bewusst werden, ihrer inneren Ressourcenlandschaften, die sie haben, sonst säßen sie nicht hier, ne?
Kannst du noch mal so ein paar Beispiele nennen von diesen Ressourcenlandschaften? Also, weil manchmal denkt man sich ja so, ich habe irgendwie keine Ressourcen, oder man ist sich der Ressourcen vielleicht gar nicht so bewusst.
Mhm. Ne? Eine schöne Methode ist, sich mal so eine schwierige Situation in seinem Leben auszusuchen, also so eine Zeit, die schwierig war, also da ist ein Führerschein gefallen oder irgendeine Prüfung sonst nicht bestanden und so. Und die schwer war und nach Zeit wieder vorbei war, was hat damals eigentlich geholfen, das zu überstehen? Und dann guckt man, welche Eigenschaften eigentlich, ne? Und so war das vielleicht Durchhaltefähigkeit oder, ne, also dass man eben weitermacht, Klugheit, also zu sehen, wenn ich da jetzt dranbleibe, geht's vielleicht. Vielleicht hat ein guter Freundeskreis geholfen. Das heißt, man hat die Fähigkeit, Freunde zu haben. Also irgendwie muss man das ja irgendwie auch schaffen. Oder eine Musikalität oder Sporteinsatz, ne? Oder Kreativität. Es gibt ganz viele therapeutische Methoden eigentlich, wie man auf Ressourcen kommen kann heute, ne? Und dann helfen wir den Menschen bei. Und ich habe irgendwann mal so einen Ressourcenbogen entworfen und dann guckt man, wie kann man das ein bisschen verankern? Also zu gucken, wie sehr nutzt man das eigentlich im Moment? Also diese Frage bringt Menschen dann manchmal auf die Idee, vielleicht könnte ich das wieder ein bisschen mehr nutzen. Oder mit welchen Bildern ist das verknüpft, ne? Also, ne, wenn ich euch fragen würde, sagen wir mal, die Miriam sagt jetzt, ich bin sehr durchhaltefähig. Mit welchem Bild würdest du das denn eigentlich in Verbindung setzen, ne? Und dann sagen manche, ja, so ein Marathonläufer zum Beispiel oder ja, eine erhobene Faust oder also man versucht eine bildhafte Vorstellung zu nehmen, dann kann man das zeichnen und oder kann sich so mit Bildern, die das zeigen, oder mit einem, man verbindet es mit einem Musikinstrument, ne? Also ich bin jetzt sehr energisch manchmal, meine Energie, eine Tuba, ne? Da könnte man sich ein Bild von einer Tuba oder einen Schlüsselanhänger mit einer Tuba, wie also sich damit konfrontieren. Oder, und dann als letztes frage ich dann immer noch, und wo spüren Sie das denn eigentlich in Ihrem Körper, wenn diese Ressource aktiv ist? Also wenn Sie jetzt mal bewusst Ihr Durchhaltevermögen anschalten, so. Hilft mir persönlich übrigens immer im besonders schwierigen Bereich. Denke ich, ach, das ist hier. Cool, spüre ich jetzt gerade, ne? Und da macht schon Spaß, ne? Und dann ist man mit seinem Körper in Kontakt und so. Also man versucht das so zu verankern, dass das größer wird. Weil das sind so Methoden aus der positiven Psychologie, gibt es ja viele gute Ideen in allen möglichen Therapieströmungen. Also die verschiedenen Sinne da einzubeziehen. Wir sind Körper mit verschiedenen Sinnen. Wir haben wir haben den immer bei uns. Das ist ja das Allercoolste, ne? Also der kann uns helfen. Der Körper nicht nur als Bühne der Gefühle und als Austragungsort der Angst und der Schmerzen, sondern auch als wunderbares Werkzeug, sich selbst zu helfen. Und das lernt man dann durch die Körpertherapie, ne? Wenn man hier viel Qigong oder Yoga und andere Körpertherapien, Tanztherapien, ich kann das nur empfehlen, Körpertherapie zu machen. Das ist Sport auch wunderbar, ne? In die Natur gehen, diese Waldbadenbewegungen wunderbar, ne? Also das sind Sachen, die helfen uns, die tun unserer Seele gut, das gibt uns Seelenmanna, ne? Und die Kraft, auch weiterzumachen. Und genau, in solchen Phasen, also ich bin ja großer Fan von Klimakterium auch, ne? Tatsächlich, weil das irgendwie, ja, ich finde es toll, dass heute viel darüber geredet wird, weil wir haben ja so schon so ein, auch wir Frauen, ne, haben ja durch die Menstruation, manche von uns haben Kinder, durch diese Dinge eine enge Verbindung auch zur Natur und zum Leben und haben damit auch eine besondere Weisheit, finde ich. Und ja, und das kann man dann ja auch mal nutzen, kann sich drüber freuen, man hat schon viel geschafft, man hat viel kennengelernt, man kann sich mal bemühen, eine eigene Schönheit für sich zu erfinden. Ne? Also ich habe zum Beispiel, früher dachte ich kriege keine Falten, ne? Habe gute Haut und dann so mit 30, 35 merke ich, das stimmt gar nicht, ne? Kriege auch Falten. Was machen denn das jetzt? Und dann Schönheit schwindet, ne? Und wie will ich denn eigentlich sein als alte Frau? Und habe dann erstmal festgestellt, es gibt gar nicht so viele positive Frauenbilder, aber mir ist eins eingefallen. Ich habe gedacht, ich werde eine lustige Alte. Und das hat mir dann so einen Spaß gemacht, ne, dass ich dann dachte, oh ja, habe ich auch richtig Lust drauf. Bin ich ja jetzt schon Teil schon. Auch und aber das ist irgendwie, ja, cool. Ne? Also wenn ich so überlege, ne, mit welchen alten Menschen möchte ich gern zu tun haben, dann nicht mit denen, die sich bemühen, jung zu sein, sondern mit denen, die authentisch sind, die irgendwie schrumpelig und cool sind. Ne? So. Und so dachte ich, oh ja, werde ich auch schrumpelig und cool.
Also würdest du jetzt auch die Wechseljahre nicht als Defizit ansehen, sondern als Möglichkeit, sich vielleicht nochmal neu zu entwickeln oder nochmal neu,
Das ist eine persönliche Entscheidung. Meine persönliche Entscheidung ist, dass ich es nicht als Defizit ansehe tatsächlich. Und ich kann alle nur ermutigen, weil ich finde ja auch die anderen Frauen so toll. Ja, also das ist auch irgendwie super interessant. Was macht man so für Erfahrungen mit seinem Körper? Kommunikation ist ja das Zauberwort, ne? Dass man sich mal drüber unterhält. Wie macht man es eigentlich mit seinen Männern? Wie macht man es mit seinen Kindern? Wie macht man es mit seinen Frauen? Bei uns in Deutschland ist das ja wunderbar, ne? Wir haben ja die Möglichkeit, auch wirklich zu gucken, was haben wir eigentlich gerne und wie möchten wir das leben und wie können wir uns helfen dabei, uns gegenseitig gut zu finden und nicht so abwertend, ne? Das bringt gar nichts. Da ist ja auch die systemische Therapie wunderbar mit dem Wertschätzen, Konnotieren, dem Reframing. Ich habe das gut gelernt, mir hat das sehr entsprochen. Und das ist auch hier so, wir haben super wertschätzende Kommunikation.
Es gibt ja unterschiedliche Ansätze, um Trauma zu behandeln. Mhm. Also da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten und Therapieformen. EMDR ist ja eine davon. Mhm. Kannst du nochmal sagen, was es so grundsätzlich für Therapieformen gibt bei Trauma und wo so die Stärken und die Schwächen sind und wo du EMDR da auch einordnest?
Also es gibt unheimlich viele. Es gibt unheimlich viele. Und es gibt vieles, was auch nicht so gut funktioniert. Was uns natürlich interessiert, was ist davon wissenschaftlich erforscht? Und was sagen die großen Studien? Und die großen Studien sagen, dass bei Trauma vor allem zwei Verfahren gut wirksam sind. Das eine ist kognitive Verhaltenstherapie. Da gibt es zwei, drei verschiedene Ansätze, die gut sind. Also eine bestimmte Expositionstherapie und so eine traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie. Und genauso wirksam und manchmal sogar ein bisschen wirksamer ist EMDR. Tatsächlich, das sagen die wissenschaftlichen Studien. Dann gibt es natürlich die PIT, ne, Verfahren von der Frau Reddemann. Achtsamkeitsbasierte Ansätze sind gut, körperbasierte Ansätze, die da hilfreich sind. Ne? Aber diese beiden die aus der kognitiven Verhaltenstherapie und EMDR, das sind die, die man jetzt nach Studienlage auf jeden Fall empfehlen kann. Und das Besondere bei EMDR ist auch noch, da ist es tatsächlich der Verhaltenstherapie auch noch überlegen, ist die Langzeitwirkung. Weil die Langzeitwirkung scheint bei EMDR besser zu sein. So.
Das heißt, wenn man das einmal behandelt hat mit EMDR und man ist über den Berg, also in dem Fall mit der Frau von der Tankstelle zum Beispiel, wenn das schon nach einer Sitzung was gebracht hat, kann man dann wirklich sagen, die ist jetzt geheilt?
Das würde ich jetzt nicht so behaupten, da müsste ich eine Katamnese machen. Das heißt, ich müsste nach einem Jahr nochmal fragen. Das habe ich jetzt in diesem Fall nicht gemacht, bin aber relativ überzeugt davon, weil es nicht wiedergekommen. Aber die Frage ist genau richtig, man überprüft das mit Katamnesen. Also man befragt nach einem halben oder einem Jahr nochmal nach. Und das hat man bei EMDR gemacht und dann hat man eben gesehen, die sind besser gewesen als die unter Verhaltenstherapie. Und manchmal sind die sogar noch besser geworden als vorher. So, also dass es eine nachhaltigere Wirkung hat. So. Also wenn das wirklich gelungen ist, die Wurzeln zu verändern, sage ich es mal nochmal als Metapher, dann ja, wird das ganze Blumenwachstum beeinflusst dadurch. So, der ganze Garten wird dadurch beeinflusst.
Das ist gut. Gibt es denn überhaupt eine Heilung, also bei Trauma? Also gibt es das wirklich, dass das dann wirklich weg ist?
Ja. Das kann sein, ja. Das kann ganz weggehen, ja. Vor allem, wenn das jetzt nur Monotraumata waren oder wenn das 2, 3 Ereignisse waren bei jemandem, der eine stabile Psyche hatte, das ist oft möglich. Jemand, der aber, ja, bindungstraumatisiert ist und so, es wird auf jeden Fall besser, ne? Die Lebensqualität erhöht sich und das ist ja auch so, auch wenn man Bindungstraumata erlitten hat. Das kann ja sein, dass man ein toller Mensch dann geworden ist mit seiner ganz besonderen Persönlichkeit, ne? Also sensibel und besonders und vielleicht auch besonders leistungsfähig in einem Bereich oder besonders einfühlsam in einem anderen Bereich. Wir erleben das Leben so, wie es ist. Wir suchen uns es ja nicht aus. Ne? Und wir haben tolle Patienten. Ich glaube, ich arbeite deshalb auch gerne mit Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, weil die oft eine besondere Tiefe haben und eine besondere Sensibilität oder eine besondere Originalität. Und ganz viele berühmte Menschen haben schlimme Dinge erlebt in ihrem Leben. Ne? Also, was ist schon krank? Ne?
Wir hatten ja auch schon über dein Buch gesprochen, EMDR Intensivtherapie. Zum einen, hättest du generell mal eine Buchempfehlung für unsere Zuhörerinnen?
Zum Beispiel, womit steigt man ein? Was soll man sich dann vielleicht zum ersten Mal durchlesen, ob das was für einen ist?
Meinst du jetzt mit EMDR?
Ja, genau.
Von der Claudia Frey, einer werten Kollegin von mir, gibt es so eine Patienteninfo inzwischen, wie man sich EMDR gut vorstellen kann. Das finde ich sehr gut. Mein Buch ist... Das können dann auch Laien lesen. Ich habe das so geschrieben, dass das für PatientInnen und für TherapeutInnen gut lesbar ist und gut verständlich ist. Das ist halt so eine Fallgeschichte, ne? So, und das haben auch schon ein paar Laien gelesen. Aber ich weiß nicht, ob das so ein Einsteigerbuch ist, ne? So, aber wenn einen das interessiert, wie so eine Therapie abläuft, auf jeden Fall. Mein Herzenswerk ist ja das systemische Therapie trifft EMDR. Also meiner Meinung nach passt es ja gut zusammen. Dann wird erklärt, was systemische Therapie ist, was EMDR ist und dann geguckt, wie die Kombination funktioniert und auch welche Beispiele es schon so dafür gibt. Ne? Aber so als Einsteigerbuch würde ich tatsächlich das von der Claudia Frey empfehlen. Findet man auf jeden Fall im Netz.
Hättest du noch so ein paar Weblinks für uns vielleicht, wo du sagst, da könnte jemand, der Interesse hat, du hast ja gerade von einem Dachverband auch gesprochen, wo Betroffene oder wo Interessierte vielleicht nochmal nachschauen können und sich auch nochmal neben dem Buch informieren können, was gesicherte Quellen sind?
Ja, genau. Also die Dachgesellschaften sind gut. Die sogenannte DEGPT, Deutsche Gesellschaft für Psychotraumatologie, die haben eine gute Website. Da sind auch Therapeutenverzeichnisse irgendwie bei. Die Emtria hat eine schöne Website. Auch das EMDR-Institut hat eine sehr schöne Website in Deutschland. Also finde auch, wenn man in Deutschland so eine Weiterbildung machen will zum EMDR-Therapeuten, würde ich das sehr empfehlen. Ich bin auch Teil des EMDR-Institutes, aber es ist ein hoher Qualitätsstandard und wir haben einen sehr verantwortungsvollen, guten Austausch. Da gibt es auch Bücherempfehlungen und so und Videos, die man sich anschauen kann. Also gibt inzwischen da irgendwie eine große Bandbreite. Ne?
Würdest du noch irgendwie sagen, dass dir noch was fehlt, dass irgendwas zu kurz gekommen ist, dass du gerne nochmal über etwas tiefer reden möchtest,
was wir noch den Frauen mitgeben sollen?
Also das ist wirklich eine wichtige und gute Sache, sich dafür Zeit zu nehmen, zu lernen, sich gut zu finden, so wie man ist. So. Also Liebe deinen Nächsten wie dich selbst beginnt bei der Selbstliebe. So, und ich finde, wir haben die Verantwortung, gut mit uns selbst umzugehen, weil wir können das am einfachsten machen. Ne? Es macht sowieso keiner so richtig sonst oder immer nur kurz, sondern, und das ist eine schöne Aufgabe, also so zu üben, zu lernen, sich selbst eine gute Partnerin, ein guter Partner zu werden, das ist gut und wichtig und das wird sich lohnen. Dazu kann ich sehr ermutigen. Das sehe ich an ganz vielen Beispielen hier. Ich finde das sehr beglückend zu sehen, wie Menschen aus schlimmen Lagen auch sich so verändern können, dass es für sie gut ist, dass sie sich so verändern, wie sie auch wissen wollen oder wie sie es gar nicht gedacht hätten, dass es geht. Ne? Und das machen sie aus eigener Kraft. Wir sind nur die Helfer. Ne? So, also man soll dieses, und die sollen nie glauben, dass es jemand anders besser weiß als sie.
Super, ja, perfekt. Tausend Dank.
Wenn dir diese Folge etwas gegeben hat, dann bleib gerne bei uns. Abonniere den Podcast, trag dich in unseren Newsletter ein und begleite uns durch dieses spannende Jahr voller Erkenntnisse und Aha-Momente. 40flow lebt vom Austausch. Bring dich ein, schick uns deine Fragen, Themen und Gedanken, denn wir sitzen alle im selben Boot und fischen gemeinsam im trüben Wechseljahrstümpel. Für weitere Infos, ehrliche Momente und Eindrücke von unserer kleinen Forschungsreise, besuch uns auf Instagram oder 40flow.de. Danke, dass du dir die Zeit für dich genommen hast. Wir hören uns.